Deutschlandfunk Nova.
Dein Sonntag.
Und was habt ihr so in eurem Leben schon so hinbekommen? Studium hinter euch gebracht vielleicht, eine Ausbildung abgeschlossen, einen Job gefunden, der möglicherweise sogar genau das ist, was ihr euch vorgestellt habt. Das ist ja ehrlich gesagt schon eine ganze Menge. Gegen Dominik Schiener stinken wir aber alle ziemlich ab. Dominik ist gerade mal 22 Jahre alt, hat schon mit 14 ordentlich Geld verdient mit dem Game Call of Duty. Wie genau, klären wir gleich noch. Mit 16 hat er sein erstes Startup gegründet und jetzt ist er einer von 4 Gründern einer Kryptowährung. Also sowas in der Richtung wie Bitcoins, aber doch irgendwie ganz anders. Auch das klären wir gleich noch. Dominik ist nämlich heute Morgen zu Gast hier in deinen Sonntag. Moin Dominik.
Morgen zusammen.
Du bist 22, habe ich gerade gesagt. Du bist ein erfolgreicher Unternehmer, kann man schon so sagen. Wie ist das eigentlich so mit deinem Alter? Ist das irgendwie ein Hindernis? Also wirst du ernst genommen in der Branche oder ist es vielleicht sogar irgendwie ein Vorteil, weil alle sagen, hey, 22 Innovationskraft, da geht noch was?
Genau, also ich muss eigentlich zugeben, den größten Vorteil, den ich hatte, ist, dass mein Business natürlich hauptsächlich durch das Internet gegangen ist. Und ich musste keine In-Person-Meetings machen. Und meiner Meinung nach ist natürlich Alter auch ein Nachteil natürlich, weil die Leute schauen zu dir und denken, hey, da ist jemand mit wenig Erfahrung, der nicht weiß, wovon er spricht. Und jemand, der nicht wirklich so diese Businesswelt kennt. Und deshalb hatte ich natürlich die großen Vorteile, dass mein generelles Business natürlich immer hauptsächlich online war. Und dann hatte ich natürlich diesen Einstieg in die Businesswelt, habe angefangen Meetings machen und dann hat sich das so etabliert.
Ist das dann auch so, dass dann irgendwie, ich weiß nicht, dass es dir vielleicht dann auch hilft, wenn du dann mal einen Anzug anziehst oder sowas? Also wirst du dann ernster genommen oder ist das dann tatsächlich so, wenn du der Turnschuhtyp bist, ist cooler?
Also um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, Turnschuhtyp ist besser hier. Weil wenn du einen Anzug anziehst, dann heißt es einfach nur, hey, du sagst einfach nur das, was andere dir sagen. Und du gehst nicht einfach nur deinen eigenen Weg. Und viele dieser Leute, die bei großen Unternehmen arbeiten, möchten nur diese Leute sehen, also diese Rebellen, die natürlich jetzt nicht das machen, was ihnen gesagt wird, sondern wirklich so ihren eigenen Weg eingehen.
Du hast IOTA, so heißt sie, die Kryptowährung mitgegründet. Darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Ich würde gerne so ein bisschen den Weg mit dir zusammengehen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Du bist in Südtirol aufgewachsen und du hast schon mit 14 eine Idee gehabt, wie man Geld im Netz verdienen kann. Ich habe eben schon das Wort Call of Duty gesagt. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was war deine Idee da?
Genau, also mit Also in diesem Alter, wie viele, war ich natürlich ein bisschen Hardcore-Gamer und habe sehr viel PlayStation 3 gespielt und dann habe ich einfach realisiert, hey, ich möchte wirklich mehr und ich möchte auch wirklich so bei den Leaderboards natürlich hoch oben sein.
Also da, wo die Gewinner quasi aufgeführt werden. Ja?
Genau. Und das sind natürlich Spiele mit so 10, 20 Millionen Leuten. Und das ist natürlich ein bisschen spannend, auch dort ein bisschen groß oben zu sein.
Du musst verdammt gut sein, wenn du das quasi schaffen willst. Ja, das kann man an der Stelle schon mal festhalten.
Also verdammt gut und kein Leben haben.
Ja, genau.
das ist sehr wichtig. Nee, aber genau, also dann habe ich einfach nur realisiert, hey, also zu diesem Zeitpunkt haben die Leute, also gab es dann auch den ersten Jailbreak für die PlayStation 3, also für iPhone und so weiter gab es auch Jailbreaks.
Also es sind so Hacks im Prinzip, womit man Software aufspielen kann, die eigentlich nicht fürs iPhone gedacht ist, weil Apple zertifiziert ja alle Apps zum Beispiel und deswegen kommen keine Apps da rein, die Apple nicht cool findet und mit einem Jailbreak kannst du dann andere Software installieren, so ungefähr, ne?
Ja, nee, genau. Also dann kann man wirklich, also was man dann bei der PlayStation 3 zum Beispiel machen konnte, ist jetzt Linux installieren. Und das ist natürlich super spannend dann jetzt, weil wenn man dann jetzt diese Software verändern kann, dann kann man natürlich auch die Spiele selbst verändern. Und dann habe ich dann eigentlich so dann angefangen, auch Call of Duty zu verändern und dann habe ich mich danach nur so in die Leaderboards auch eingehackt.
Das klingt alles total easy. Also mal eben so ein Spiel verändern, wie geht das? Kannst du uns das irgendwie beschreiben? Also kommt man da wirklich irgendwie ran oder hackst du dich dann irgendwo dazwischen? Also wenn das Spiel mit dem Netz kommuniziert oder wo ist da der Angreifspunkt?
Nee, also der Angreifspunkt beim Spiel selbst ist eigentlich der Patch. Auf jeder Konsole ist so ein Patch, welcher das Spiel selbst verändert. Und was man dann machen kann, ist, man kann natürlich diese Patches jetzt ändern.
Und normalerweise kommen die Patches halt vom Spielehersteller.
Genau, normalerweise lädt man die Patches dann vom Spielehersteller herunter. Was man dann machen konnte, ist, man hat diese Patches einfach nur durch das Operating System selbst hinaufgespielt eigentlich. So.
Und dann hast du dich quasi in diese Leaderboards, in diese Gewinnerlisten reingehackt und warst dann plötzlich wie gut?
Natürlich Nummer 1 auch.
Hat sich da keiner gewundert und irgendwie gesagt, so, ey, wer ist der Typ denn, der aus dem Nichts auftaucht?
Doch. Also das war auch so ein Zeitraum, wo auch andere Leute auch gehackt haben und viel mehr gehackt haben. Und dann wurden die Leute natürlich auch verbannt.
Verbannt ist die eine Sache, aber ist das legal?
Ja, natürlich. Also so viel ich weiß schon. Ich habe mich auch schon lange nicht mehr damit beschäftigt.
Ist ja schon eine Weile her. Wie gesagt, ja. Du warst 14, als du damit angefangen hast. Warum hast du eigentlich dir überlegt, mal gucken, ob man das hacken kann? Langeweile?
Ja, natürlich Langeweile hauptsächlich. Südtirol ist zu schön. Ja. Nee, also natürlich Langeweile und natürlich auch Neugier. Also hauptsächlich Neugier, glaube ich. Hm. Um herauszufinden, hey, was ist wirklich möglich, was kann man machen? Und man sieht natürlich, also wenn ich beschreiben würde, was mich auch im Leben definiert hat, ist wirklich dieser Gedanke, hey, was die anderen machen können, kann ich auch. Hm. Und damals habe ich auch im Internet gesehen, hey, Leute haben angefangen, so Call of Duty zu hacken. Und dann habe ich auch gedacht, hey, das möchte ich auch gerne machen und herausfinden, wie man das macht.
Wo hast du denn die Skills dazu? Hast du dir das, also hast du vorher schon irgendwie programmiert oder so? Also, oder hast du das alles angelesen? Oder
also ich habe mir Programmieren damals auch selbst beigebracht. Ich war damals noch nicht Pro natürlich, aber damals gab es natürlich auch so Online-Foren, wo das auch alles aktiv besprochen worden ist und wo man auch Leute fragen konnte.
Mit 16 hast du dann ein Startup gegründet in der Schweiz, in Zug. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Silicon Valley-mäßig, ne?
Genau, so Startup an sich, also mit 16, also was ich dann danach, nach dem Call of Duty-Ding, habe ich versucht, natürlich mit dem Internet selbst Geld zu verdienen.
Mhm. Was ja nicht so ganz einfach ist, ne? Es gibt immer so die Frage, kann man im Internet Geld verdienen? Und dann kommt dann sowas wie, ja, mit Pornos.
Ja, genau. Also das kann man nicht wirklich googeln, how to make money, right?
Ja, genau. Und dann kommt vielleicht noch irgendwie so Sachen wie, naja, Google, Amazon, die waren halt irgendwie zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort oder Facebook, man kann eine gute Idee klauen und die groß machen. Also aber man braucht halt eine gute Idee und den richtigen Zeitpunkt im Prinzip.
Genau,
ne?
Genau, absolut. Und Timing ist alles natürlich, auch die Umsetzung ist natürlich so super, super wichtig. Hm. Aber dann habe ich damals versucht, so random Stuff zu machen, wie zum Beispiel jetzt Advertising-Plattformen zu machen oder Webseiten zu machen, die sich auf eine Nische fokussieren und du tust die dann SEO optimisieren und solche Sachen.
Okay, da müssen wir mal kurz reingehen. Advertising heißt, du hast versucht, mit Werbung im Netz Geld zu verdienen.
Genau, also der Grundgedanke dahinter ist natürlich, man setzt eine Nische-Webseite auf für einen speziellen Suchterm bei Google. Man kreiert dann den Content und dann tut man diesen Content und die ganze Webseite selbst natürlich Search Engine optimisieren.
Das heißt, ich mache eine Webseite für Taschentücher und gucke dann, dass wenn Taschentücher irgendwo im Netz, das ist ein geiles Beispiel,
genau,
naja, aber wenn Taschentücher im Netz gesucht werden, dann sorgst du dafür quasi, dass das irgendwo unter den ersten drei Plätzen bei Google ist.
Genau, also das war der Grundgedanke. Dahinter.
Und das hat funktioniert? Also das hast du dann verkauft? Oder?
Nee, also das hat nicht vollkommen funktioniert, weil dann bin ich dann wirklich in diese ganze Cryptocurrency-Ding Vollzeit hineingeschlittert.
So ganz heute Morgen ist Dominik Schiener. Er ist einer von vier Leuten, die eine Kryptowährung erfunden haben und losgegangen ist es eigentlich alles mit Bitcoins. Das ist ja auch die Kryptowährung, die wir vermutlich alle am ehesten kennen, ne?
Genau, also damals, das war 2011, das erste Mal, wo ich wirklich auch von Kryptowährungen und speziell natürlich Bitcoin gehört habe. Dann 2012 bin ich auch wirklich so fulltime hineingegangen.
Wie bist du da drauf gestoßen? Ich meine, 2011 war der Bitcoin schon auch eine Weile am Start, ne?
Ja, genau. Also eigentlich, ich war damals schon in diesem Kreis, also nicht wirklich in diesem Cryptography-Kreis, aber mein Freundschaftskreis online hatte natürlich auch so das Interesse an neuen Bezahlsystemen, weil natürlich durch PayPal und so weiter und so fort gab es immer Probleme. Weil einerseits gab es immer Disputes, wenn du das verkauft hat auf eBay zum Beispiel.
Also du musstest quasi eine Gebühr zahlen, so, ne?
Genau, also einerseits Gebühren musste man bezahlen und einerseits wurde man von PayPal nicht wirklich fair behandelt. Mhm. Und deshalb hat man immer nach neuen Solutions gesucht, wie man jetzt wirklich Geld akzeptieren kann.
Aber so als Freundeskreis-Bezahlsystem war es, glaube ich, damals schon auch noch komplizierter, oder?
Ja, klar. Also natürlich, damals ich konnte natürlich noch nicht so gut Englisch sprechen, dass ich auch das Bitcoin White Paper verstanden hatte. Und deshalb habe ich das auch ein bisschen so auf Seite geschoben, anfänglich. Und deshalb erst 2012 bin ich dann wirklich Vollzeit hineingegangen.
Warum hast du das gemacht? Was hat dich an dieser Kryptowährung so fasziniert?
Also eigentlich zwei Dinge. Also das Erste, was mich natürlich fasziniert, ist natürlich die Möglichkeiten, die sich jetzt ermöglichen, neue Startups zu entwickeln und dich selbst zu entfalten. Und deshalb habe ich natürlich auch gesehen, hey, ich kann jetzt wirklich so ein Startup aufbauend auf Bitcoin, aufbauend auf Kryptowährungen kreieren, was natürlich einen konkreten Need hat. Und das war dann natürlich auch das erste Startup, was ich dann in der Schweiz hatte, diese Handelsplattform. Mhm. Aber nochmals auf deine Frage zurückzukommen, der zweite Grund, warum mich auch dieses Konzept von Bitcoin und Blockchain so fasziniert hat, ist dieses Konzept von Permissionless Innovation.
Das musst du erklären.
Genau, das erkläre ich sehr gerne. Also Permissionless Innovation auf Deutsch heißt natürlich barrierefreie Innovation. Mhm. Das heißt, dass jeder kann in diesem Ökosystem teilnehmen und den Wert beitragen, den er selbst hat. Mhm. Und was das Internet ermöglicht hat, ist natürlich, hey, ich kann jetzt ohne Barrieren Daten transferieren. Und jetzt gibt es wirklich diesen globalen Informationsaustausch, was natürlich super wichtig ist und wirklich die moderne Ökonomie erst ermöglicht. Und jetzt der weitere Gedanke ist nicht nur die Daten auszutauschen, sondern auch Werte, also wirklich finanzielle Werte. Und genau deshalb ist Bitcoin und Kryptowährungen und Blockchain so spannend, weil jetzt geht es wirklich darum, um barrierefreie Innovation für Finanzprojekte, für Finanzapplikationen und für das ganze Finanzsystem selbst. Mhm. Und das ist natürlich ein kompletter Gamechanger.
Das ist ein ziemlich komplexes Thema, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Was ich verstanden habe, war, dass man früher zumindest Geld mit Bitcoins machen konnte, indem man selber gemeint hat, also die Bitcoins selber hergestellt hat. Da hat irgendwann mal ein Rechner irgendwo im Keller gereicht mit einer guten Grafikkarte oder zweien drin und dann hat man damit tatsächlich schon Geld verdient. Das geht heute nicht mehr so einfach. Jetzt hast du gesagt, ihr habt ein Dienstleistungs-Startup gegründet, wenn ich es richtig verstanden habe. Was genau hast du dann gemacht? Was konnte ich dann bei dir machen?
Genau, also das größte Problem damals war es wirklich, diese Kryptowährungen selbst zu kaufen. Mhm. Es gab noch Riesenprobleme. Also nur wenn man sich jetzt die Timeline anzieht, damals war alles noch Bitcoin. Und damals war alles noch, hey, Bitcoin ist für Money Laundering. Es ist wirklich da, Geld zu waschen, Drogen zu kaufen, illegale Dinge zu machen und so weiter und so fort. Und Blockchain war noch nicht die Diskussion. Es gab eigentlich keine Bank, die mit einem Bitcoin-Startup gearbeitet hat. Mhm. Was nun heißt, es war wirklich immens schwierig, jetzt mit einem Euros und einem Dollars in diese neuen Ökosysteme hineinzugehen und Tokens zu kaufen. Und was ich machen wollte, ich wollte damals eine Handelsplattform machen, um genau dieses Problem zu lösen und um mit einer Bank natürlich zu arbeiten. Und deshalb bin ich dann in die Schweiz gegangen, weil ich einige aus meinem Freundschaftskreis, hat mich jemand überzeugt, dorthin zu gehen, weil damals war noch die anfängliche Diskussion, ein Crypto Valley in Zug aufzubauen. Mhm. Und also damit das die Hörer auch wissen, also Zug heute ist wirklich auch so ein Hub, Wo sehr viele Kryptowährungs-Startups sind.
Und ich glaube, das war auch einer der ersten Plätze oder vielleicht der erste Platz, wo es auch so einen Bitcoin-Automaten gibt, ne, wo man tatsächlich in der realen Welt Bitcoins an so einem EC-kartenmäßigen Terminal eintauschen kann oder kaufen oder verkaufen kann.
Ne? Ja, nee, genau. Mhm. Und damals war das natürlich wie so die Inception, also wirklich der Start damals, wo wir dieses ganze Kryptowelle auch gestartet haben in Zug. Und dann bin ich natürlich auch nach Zug gegangen, damals war ich 17.
Was haben deine Eltern dazu gesagt? Mal kurz so zwischendurch gefragt, so, hey, ich bin jetzt mal raus, ich bin 17, okay, aber ich mache jetzt mal ein Startup in Zug auf, tschüss.
Ey, die durften keinen Input geben. Nee, also ich kann dir die Story dahinter erzählen. Also mein Kollege schreibt mir so 5 Tage, bevor ich in die Schweiz gehe, sagt, hey, komm einfach in die Schweiz und mach dein Startup hin. Da habe ich mir gedacht, hey, ich habe jetzt schon so lange gesucht nach einem Standort, wo ich wirklich mein Startup kreieren kann. Und ich habe auch so lange mit Banken gesprochen, habe die kontaktiert und habe gesagt, hey, ich möchte gerne mit euch arbeiten. Ich bin ein Bitcoin-Startup. Und dann sagen sie, hey, heben ihre Handy hoch und sagen, hey, bitte kontaktiere uns niemals wieder. Und deshalb habe ich dann einfach nur gesagt, fuck it, I'll just go to Switzerland. Ja. Und dann einen Tag nach dem anderen habe ich einfach nur zu meinen Eltern gesagt, hey, ich gehe jetzt in die Schweiz. und weil damals bin ich natürlich noch niemals alleine gereist. Mhm. Und deshalb war es natürlich ein kompletter Schock. Und dann habe ich gesagt, hey, es gibt keine Möglichkeit daraus.
Aber dann kommen ja so Kleinigkeiten hinzu wie Schweiz ist teuer, du musst eine Wohnung finden, du musst auch, ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man einfach irgendwie in die Schweiz gehen kann und arbeiten darf, so arbeiten oder ein Startup gründen darf. Das sind ja auch so ein paar Hürden, die du dann einfach nehmen musst, ne?
Ja, genau. Und ich meine, meine Eltern hatten wirklich jede Sorge, die man haben kann. Mhm. Und nicht nur wegen Arbeit finden, nicht nur wegen, also Geld war natürlich immer das Hauptthema. Weil meine Eltern haben immer gesagt, hey, du hast so 100 Euro in deinem Bankkonto. Also was möchtest du damit anfangen? Du kannst ja nichts kaufen. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe ja diese ganzen Kryptowährungen und das ist auch reales Geld. Dann haben sie gesagt, hey, nur richtig reales Papiergeld ist das richtiges Geld. Sonst gibt es kein Geld.
Ja, wobei Geld am Ende ja auch nur ein Konstrukt ist.
Ne? Genau. Und deshalb muss ich das auch ihnen erklären, was Fiat Money ist. Nee, genau. Dann zurückzukommen, dann bin ich dann in die Schweiz gegangen, habe angefangen, das Startup zu gründen dort und alles aufzubauen, was natürlich auch ein riesen Hassel war. Ich musste auch erst warten, bis ich 18 wurde.
Ah, okay.
Das war mit 17 damals. Und dann habe ich natürlich das in der Schweiz alles aufgebaut, was natürlich auch ein bisschen crazy war. Weil
ich meine, andere Leute machen in dem Alter irgendwann Abi und hängen mit Leuten aus der Schule rum und Party und so. Ne? Das war für dich jetzt nicht so ein Thema oder ging das dann auch beides so ein Stück weit?
Nee, also nicht so aktiv. Also ich war nicht das Sozialste. Nee, okay. Also ich war nicht der sagt, hey, ich möchte jetzt jedes Wochenende Party geben, weil es natürlich auch langweilig und man schmeißt sein Leben hin, glaube ich. habe ich.
Aber das heißt, das steckt schon irgendwie in dir, dieses Unternehmen, dieses Machen wollen. Irgendwie.
Ja.
Das ist schon sehr stark, höre ich daraus.
Genau, also um ganz ehrlich zu sagen, also ich hatte diese Diskussion auch mit meinem Co-Founder David Sensible, ob wirklich das wahre Unternehmersein wirklich angeboren ist oder ob das erlernt ist. Mhm. Und unserer Meinung nach ist es definitiv auch, ein Teil ist angeboren, man muss das natürlich auch erlernen. Aber diesen Willen zu wollen und einfach nur zu sagen, hey, fuck it, let's do it. Ich glaube, das ist wirklich so auch angeboren.
Ich glaube, ja, also ich glaube, das schon. Mir hat mal jemand gesagt, der Unterschied zwischen Leuten, die Unternehmer sind und zwischen Leuten, die kein Unternehmer sind, ist, dass die Leute, die Unternehmer sind, es einfach tun.
Ja, genau. Und die denken es nicht einfach nur nach, sondern die machen einfach nur und gehen forward. Das größte Problem, was natürlich auch Leute in meinem Alter haben oder generell Leute, die ein Unternehmen machen, sie machen sich immer Sorgen, hey, was, wenn es schief geht? Ich glaube, man muss auch wirklich diese ganze Mentalität verändern, um wirklich Unternehmer zu werden. Auch zu sagen, hey, auch wenn alles komplett hingeht, auch wenn alle sagen, ich bin ein Fehler, ich mache immer noch weiter und mache etwas Neues.
Aber das ist ja schon ein Punkt. Also ich meine, da muss man sich ja schon auch mit auseinandersetzen. Jetzt hattest du schon so ein bisschen Geld verdient. Du hast das Prinzip Bitcoin durchschaut, verstanden und wusstest natürlich auch, dass es eine Währung ist, die nicht reguliert ist zum Beispiel und dass da alles passieren kann in diesem Markt. Ne? Also das,
ja, genau.
Es gab ja auch schon durchaus den ein oder anderen ziemlich ordentlichen Bitcoin-Crash. So, ne?
Ja, damals gab es immer Crashes. Mhm. Und ich kann dir sagen, also normale Startups leben in einem sehr ungewissen Environment. Und wenn du jetzt ein fucking Bitcoin-Startup hast, dann ist diese Ungewissheit noch ein extrem höher. weil was die Unsicherheit, die Startups haben, ist natürlich, hey, einerseits, ich muss in der Lage sein, Funding zu bekommen, ich muss in der Lage sein, ein kompetentes Team aufzubauen und ich muss in der Lage sein, ein Produkt zu entwickeln, was auch Market-Fit hat, um auch wirklich Probleme zu lösen für Leute, damit die auch dafür bezahlen. Und wenn du jetzt ein Bitcoin-Startup bist, hast du einerseits diese Probleme, dann hast du noch die legalen Probleme. Du weißt nicht, was du machst, ob das legal ist oder illegal ist. Mhm. Hast die ganzen regulatorischen Probleme. Du weißt nicht, ob in der Zukunft das German oder Government sagt und sagt, hey, alle diese Businesses, die das gemacht haben, sind jetzt reguliert und können es nicht mehr machen. Mhm. Was in Deutschland auch passiert ist mit den Bitcoin-ATMs zum Beispiel. Die sind illegal in Deutschland.
Quasi Geldautomaten.
Genau, die Geldautomaten, die Bitcoin-Geldautomaten. Mhm. Und dann noch das größte Problem damals, Punkt 6 war natürlich, eine Bank zu bekommen. Hm. Und es war wirklich unmöglich, ein Bankkonto zu bekommen. Auch in der Schweiz dann.
Aber das hat dann alles irgendwann funktioniert. Ihr habt das durchgezogen und habt dann irgendwann in einem Büro gesessen mit mehreren Leuten? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee. Also jetzt kommt die Failure-Story.
Ja, okay.
genau. Also damals hat es für mich sehr lange gedauert, diesen ganzen Framework in der Schweiz auch aufzubauen. Mhm. Und das größte Problem, das wir damals auch in der Schweiz hatten, war wirklich diesen regulatorischen Framework aufzubauen. Weil der Grundgedanke dahinter war wirklich, seine self-regulating organization aufzubauen, damit wir uns als Industrie, als Kryptoindustrie selbst in der Schweiz regulieren. Mhm. Und wir waren niemals in der Lage, diesen Framework aufzubauen. Disagreements between Nerds oder so etwas. Mhm. Genau. Und einerseits war das Problem. Und dann gab es damals auch diesen Crash. Mhm. Und in diesem Zwischenraum hatte ich natürlich auch angefangen, die Plattform aufzubauen und so weiter und so fort. Ich hatte immer noch kein Bankkonto. Mhm. Ich war dann in der Lage, ein Bankkonto in Liechtenstein zu bekommen.
Ach krass, okay.
Ja. Also ich bin sogar nach Isle of Man geflogen und so weiter und so fort, um mein Bankkonto zu bekommen. Ja, hat alles nicht funktioniert, nur Liechtenstein. Aber genau, dann in diesem Zeitpunkt ist dann ein Crash auch passiert.
Hm. Das und heißt, dann, du hast auch Kohle verloren?
Fast alles. Mhm. Weil einerseits waren die Rechnungen in der Schweiz natürlich krass hoch. Mhm. Wie du weißt, Schweiz ist toll. Ich sage immer, in der Schweiz schmerzt es, ein Bier zu trinken.
Ja, ich weiß, was du
teuer. Meinst. Ja, genau. Nee, genau. Und dann war der Crash und dann stand ich irgendwie davor, hey, soll ich jetzt noch weitermachen? Soll ich neues Funding-Anfragen finden oder soll ich das einfach nur alles hinschmeißen und das Failure akzeptieren? Und um ehrlich zu sein, ich hatte damals keine Lust mehr weiterzukämpfen. Hm. Weil ich dachte mir, hey, like, what's the point? Weil es gibt noch so viele regulatorischen Probleme zu lösen. Da habe ich immer gesagt, fuck it.
Das kriegst du dann schon mit dir, also ich höre ja schon raus, du bist sehr ehrgeizig, ne? Also, ja. Das kriegst du dann mit dir dann aber auch schon verhandelt, dass du dann sagst, naja gut, hey, du, ich hab's versucht, es ist jetzt irgendwie alles gegen die Wand gefahren, was du gegen die Wand fahren konnte, dann eben nicht. Nächstes?
Ja, also das ist eine sehr gute Frage eigentlich, muss ich nachdenken. Also um ganz ehrlich zu sein, natürlich, man ist sehr, sehr ehrgeizig, sehr ambitioniert, aber man muss einfach nur einen Punkt erreichen, wo man einfach nur realisiert und sagt, hey, das geht nicht weiter. Hm. Man muss sich natürlich nicht komplett in den Boden fahren.
Hm. Und am Ende lernst du ja im besten Fall auch irgendwie was.
Ja, genau. Also ich sage immer, dass die Schweiz eine sehr teure Lesson für mich war.
Und wie es dann gekommen ist, dass du eine eigene Kryptowährung gegründet hast, darüber reden wir gleich hier in deinem Sonntag. Dominik Schiener ist zu Gast. Erklär doch vielleicht erstmal, was genau ist IOTA?
Genau, eigentlich was IOTA ist, ist eigentlich mehrere Dinge. Aber was IOTA hauptsächlich ist, ist so eine neue Technologie, die aufbauend auf eine Distributed Ledger. also eine Art Blockchain. Es ermöglicht, dass Maschinen sich untereinander bezahlen können, aber auch natürlich Menschen. Mhm. Und dass man natürlich auch jetzt Daten sichern kann.
Und es ist im Prinzip auch eine Kryptowährung, ähnlich wie Bitcoin, oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
Ja, genau. Also IOTA ist auch eine Kryptowährung, ist eine der größten. Und man verwendet diese Kryptowährung, um eigentlich Geld zu transferieren dann.
Was ist jetzt cooler oder anders als an Bitcoins? Weil es gibt ja mittlerweile echt viele Kryptowährungen und ja. Ich habe mich schon gefragt, ob es, also ne, so als Laie gefragt, ob es nicht sinnvoller wäre, sich auf eine Alternative zu dem bestehenden Finanzsystem quasi oder als Ergänzung oder wie auch immer zu konzentrieren oder warum man die anderen Kryptowährungen alle braucht.
Ja genau, also um deine letzte Frage zu beantworten, man braucht eigentlich nicht. Es ist alles nur Innovation eigentlich. Also es gibt, glaube ich, mehr als 2000 oder so Kryptowährungen. Einige haben nur Bitcoin ein bisschen verändert und haben gesagt, hey, jetzt anstatt 21 Millionen Coins gibt es 42 Millionen Coins. Und andere sind wirkliche Innovationen, wie IOTA, wie auch Ethereum und so weiter und so fort, die wirklich dieses anfängliche Konzept von einer Blockchain, welches Bitcoin entwickelt hat, weiterentwickelt haben.
Und meinst du, wir kriegen die Blockchain-Kuh aufs Eis? Also um mal kurz zu erklären, was es genau ist.
Genau.
Das ist schwierig zu erklären kurz. Ne?
Genau, eigentlich was Blockchain ist, es ist eine Datenbank. Und was sehr interessant an dieser Datenbank ist, ist nicht nur ein einzelner Server, welcher diese Datenbank hat, sondern wirklich ein ganzes Netzwerk. Also ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Also Peer heißt eine Partei, die im Netzwerk mit anderen Parteien verbunden ist.
Wie man das vielleicht noch früher von so Plattformen kennt, wo man Videos und Musik illegal, mittlerweile illegal, eindeutig illegal, früher Grauzone runtergeladen hat.
Ja, genau. Also Torrenting ist auch Peer-to-Peer-Networks natürlich. Und also dieses Peer-to-Peer-Netzwerk, eine Datenbank, welche jetzt in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk repliziert ist, also jeder in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk hat eine Datenbank. Und was jetzt sehr spannend an diesem Blockchain ist und was diese Blockchain erst unique macht, ist natürlich dieser Konsensus-Komponent. Und was Konsensus heißt, ist natürlich, dass das ganze Netzwerk jetzt abstimmt, was ist wahr und was ist nicht wahr. Diese Abstimmung ist nur, kann man einfach nur als Wahlen eigentlich bezeichnen. Und sobald diese Wahlen fertig sind, werden die Daten dann in der lokalen Datenbank gespeichert. Und was jetzt spannend ist, diese Daten können niemals wieder verändert werden. Also das ist wirklich eine Datenbank, wo ich nur Daten hinzufügen kann, die niemals wieder verändert werden. Warum die niemals wieder verändert werden können, ist, weil natürlich, hey, das ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk und das ganze Netzwerk stimmt ab, welche Daten gespeichert werden sollen. Und wenn ich dann jetzt als einzelne Node in diesem ganzen Netzwerk sage, hey, ich habe andere Daten lokal, kann ich das mit dem ganzen Netzwerk verifizieren und schauen, hey, ist es wahr oder nicht wahr.
Und das sorgt für Sicherheit vor allem.
Genau, das sorgt für Sicherheit und natürlich mit dem ganzen Hashing und so weiter und so fort, ist natürlich Sicherheit ist das Nummer eins Thema. Für Blockchains. Also warum die jetzt natürlich so spannend sind und warum das so wichtig ist, diese unveränderbaren Daten zu haben, ist jetzt aufbauen auf dieser Blockchain, kann ich jetzt natürlich konkrete Use Cases und konkrete Applikationen entwickeln. Also die erste Applikation war natürlich ein Finanzsystem. Das heißt, wie Bitcoin oder auch wie IOTA, also jetzt in der Lage bin, wirklich Geld peer-to-peer, also von Mensch zu Mensch, Maschine zu Maschine zu transferieren, ohne dass jetzt eine Bank, ohne dass jetzt PayPal oder Visa oder Mastercard involviert ist. Also natürlich Transaktionssystem kann ich da aufbauen, darauf entwickeln. Ich kann natürlich auch Daten sichern und natürlich Datensicherheit natürlich super spannend, speziell jetzt auch zum Beispiel digitale Identitäten zu ermöglichen oder jetzt Beispiel auch Cybersecurity Applikationen wie zum Beispiel Over-the-Air-Updates oder und so weiter und so fort.
Weil es einfach sicher ist und nicht veränderbar ist.
Also das Spannende ist natürlich, hey, die Daten sind sicher, die sind unveränderbar und ich kann die Daten jetzt in dieser Datenbank abbilden und ich kann jetzt in einer dritten Partei sagen, hey, hier sind meine Daten, verifiziere die Daten, die du bekommen hast. Und was Blockchain wirklich bringt, ist wirklich dieses Vertrauen, weil ich jetzt auch verifizieren kann. Und weil ich verifizieren kann, habe ich dieses neue Vertrauen in die Daten, die ich bekomme.
Also Blockchain macht Datenaustausch im Netz sicher, haben wir jetzt verstanden. Und dadurch sind Bitcoins quasi erst möglich geworden, also ein sicherer Austausch von Geld, wo man keine dritte Person, also eine Bank mehr braucht, weil die Sicherheit eben durch das Netzwerk garantiert ist. Wir haben eben schon über die Technik gesprochen, die dem Ganze zugrunde liegt. Blockchain nennt sich eine Peer-to-Peer-Verbindung im Netz. Also es ist ein großes Netzwerk von vielen verschiedenen Rechnern, die sicherstellen können, dass Transaktionen von Daten wirklich auch sicher sind. Und das hat Bitcoins möglich gemacht, also den Transfer von Geld ohne eine Institution, wie eine Bank zum Beispiel, weil das System eben sicher ist. Man kann darauf vertrauen, dass diese Transaktionen auch wirklich funktionieren und dass dieser Haufen an Daten, die man dann zugeschickt bekommt, auch wirklich was wert ist. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Bitcoins, die wir alle schon mal irgendwie gehört haben, und eurer Kryptowährung IOTA?
Also natürlich Bitcoin und Blockchain wurde damals 2009 kreiert und damals von 2009 bis 2015, 16 war natürlich der Hype immens groß. Jeder hat gemeint, hey, das wird jetzt wirklich die Welt verändern, es wird alles wird dezentralisiert werden, es gibt keine Banken mehr, es gibt keine Governments mehr. Und dann plötzlich haben die Leute realisiert, hey, die Technologie selbst hat natürlich auch Probleme. Es ist jetzt nicht dieses Nonplusultra und dieses Utopia, das es schafft, sondern es gibt noch wirklich harte technische Probleme zu lösen. Und diese harten technischen Probleme waren einerseits Skalierbarkeit. Also die Bitcoin selbst kann nur 7 Transaktionen pro Sekunde ausführen. Also wenn man das dann jetzt mit Visa oder Mastercard vergleicht, welche ca. 4000 pro Sekunde ausführen können, ist natürlich gar nichts. Und weil nur eine gewisse Anzahl von Transaktionen akzeptieren werden kann, gibt es ein großes Problem mit Transaktionsspäßen. Und anfänglich hat man bei Bitcoin noch über Micropayments gesprochen. Hey, ich kann Centbeträge versenden. Und jetzt sind die Transaktionsspäßen so hoch, dass es keine Micropayments mehr gibt. Also die Transaktionsspäßen letztes Jahr waren so circa bei $30 an einem Zeitpunkt. Also mehr als eine Bank. Und what's the point, right? Und dann noch das dritte große Problem ist wirklich auch diese Miner, also diese Validatoren, die diesen Konsensus im Netzwerk ausführen. Nur um ganz kurz zu erklären, was diese Miner machen. Also diese Miner haben spezielle Hardware, also nicht dein normaler Computer, sondern wirklich eine spezielle Hardware nur für Bitcoin-Mining, also für diesen Validierungsprozess. Und diese Miner sind recht teuer und verbrauchen sehr, sehr viel Energie. Es gibt sehr, sehr viele Miner in China im Moment, weil dort die Elektrizität so billig ist. Und ich glaube, vor 2 oder 3 Wochen wurde eine Studie veröffentlicht, dass das ganze Bitcoin-Netzwerk so viel Energie wie die Niederlande oder wie Österreich dieses Jahr verwenden wird.
Krass, okay.
Und das, also im Moment verbraucht es, glaube ich, so viel wie Irland oder Island. Und das sind ca. 200, 300 oder 400 Millionen Euro pro Jahr, die verschwendet werden. Und natürlich, wenn man jetzt von Climate Change spricht, ist es natürlich nicht gerade eine gute Initiative.
Absolut.
Also das sind dann die Probleme von Bitcoin. Und was dann jetzt IOTA gemacht hat, IOTA hat jetzt wirklich eine neue Technologie entwickelt, die einerseits skaliert, also es ist nicht mehr aufbauend auf einer Blockchain, sondern wir nennen das IOTA Tangle. Und es ist komplett andere Family von Technologie. Und die Vorteile von dieser Technologie sind Skalierbarkeit. Es gibt keine Transaktionsspäßen. Also es gibt keine Miner an sich, sondern jeder, der im Netzwerk teilnimmt, partizipiert, nimmt auch am Konsensus teil.
Okay.
Was natürlich jetzt heißt, ist dann jetzt in der Zukunft auch dezentraler und schafft noch mehr Vertrauen. Weil es gibt jetzt keine Miner mehr, die jetzt die ganze Governance dieser Blockchain übernehmen.
Sondern quasi alle sind gleich beteiligt, mehr oder weniger, was auch demokratisch klingt.
Ja, genau. Also das ist wirklich so eine Art sehr egalitäres und sehr dezentrales System da.
Was ist euer Ziel? Was habt ihr mit IOTA vor? Wollt ihr wichtiger, bedeutender werden als Bitcoin?
Also die große Vision hinter IOTA ist wirklich, diese Maschinenökonomie zu ermöglichen. Das heißt, dass eine Maschine die andere Maschine bezahlen kann und jetzt natürlich auch Ressourcen verkaufen kann, wie zum Beispiel Storage, also Speicherplatz oder Computation und so weiter und so fort. Dass diese Maschine in der Lage ist, diese Ressourcen an eine andere Maschine zu verkaufen. Und dadurch schafft man natürlich komplett neue Ökosysteme. Also wir sprechen wirklich von einer Maschinenökonomie. Und unsere Vision ist es wirklich, dass wir diesen Maschinen ein Wallet geben und mit diesem Wallet kann die Maschine Geld verdienen oder auch Geld bezahlen. Und dadurch ergibt sich diese neue Ökonomie. Und das richtig Spannende ist natürlich, hey, AI macht die Maschine schlauer. Und wir künstliche Intelligenz macht die Maschine schlauer und wir machen die Maschine wirklich unabhängig. Alles, was eine autonomes Vehicle in der Zukunft, also ein selbstfahrendes Auto in der Zukunft braucht, ist ein Wallet. Und es kann damit jetzt natürlich Geld verdienen, indem es die Leute von A nach B oder Pakete von A nach B versendet. Aber es kann natürlich auch jetzt für die ganzen Services wie Aufladen, wie Parken, wie Maut und so weiter und so fort automatisch bezahlen. Das heißt, ihr braucht jetzt keinen zentralen Serviceleister mehr, sondern das Auto ist wirklich autonom aktiv.
Wie verdient ihr damit Geld?
Also IOTA ist natürlich eine gemeinnützige Stiftung. Also wir sind eine Non-Profit-Foundation, also wir verdienen an sich kein Geld. Wir wurden damals von der Community gefundet, wo wir ca. 5% aller Tokens bekommen haben von der Community als Spende. Aber im Moment verdient IOTA natürlich auch Geld durch Spenden, durch Fördermittel und wir arbeiten auch an einem Programm, wo wir Produkte auch verkaufen werden in der Zukunft.
Was sind so deine persönlichen Pläne? Was hast du noch vor? Weiter IOTA?
Mein Hauptfokus im Moment ist wirklich IOTA und auch die IOTA Stiftung, dass man wirklich das alles aufbaut und auch ein Ökosystem erst ermöglicht. Aber wir möchten natürlich auch private Startups errichten und mit diesen Startups dann wirklich auch in diesem IOTA Ökosystem neue Produkte schaffen. Und das Ziel ist wirklich, dieses Jahr die ersten Startups so aufzusetzen.
Sagt Dominik China. Er hat eine Kryptowährung mitentwickelt und war mein Gast heute Morgen hier in Dein Sonntag. Vielen lieben Dank, Dominik.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.